Grüß Gott und herzlich willkommen beim Grundkurs des Glaubens, sagt Ihnen Leon Bichler. Stellen Sie sich vor, ein freikirchlicher Christ, ein Katholik und ein Protestant sprechen von der Kirche. Sehr unwahrscheinlich, dass da alle drei dasselbe meinen. Und weil dieser Begriff ganz besonders verschieden aufgefasst werden kann, widmet Dr. Hartl, der Gründer des Gebetshauses Augsburg, mit dessen freundlicher Genehmigung wir den folgenden Vortrag ausstrahlen dürfen, dem Kirchenbegriff heute gleich eine ganze Sendung. Diese Folge im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb widmet sich daher heute wieder der Serie Katholisch als Fremdsprache und stützt sich auf das gleichnamige Buch von Leo Tanner und Dr. Johannes Hartl, das den vollständigen Titel trägt Katholisch als Fremdsprache, einander verstehen, gemeinsam vorwärts gehen. Obwohl Dr. Hartl selbst ein Katholik ist, schildert er überwiegend neutral die unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen christlichen Konfessionen zum Begriff Kirche und vermittelt so die Grundlage für die Kommunikation zwischen den Konfessionen. Einleitend hat Dr. Hartl in seinem heutigen Vortragsteil bereits auf die grundlegende Bedeutung dessen hingewiesen, was die Menschen unter dem Begriff Kirche verstehen. Denn alle Fragen in den Konfessionen würden seiner Ansicht nach letztlich darauf hinauslaufen, was Kirche ist. Katholisch als Fremdsprache versteht sich daher als Verständnishilfe, die zur Einheit der Christen beitragen möchte. Dr. Hartl wies in seiner Einleitung auch auf die verschiedenen Vorteile der unterschiedlichen Sichtweisen von Kirche hin, wie etwa am Beispiel der Täuferbewegung. Dort verstehe man unter Kirche nämlich den Ort, wo das Wort Gottes authentisch verkündet werde und die Auffassung von Amt und Charisma seien dort sehr eng miteinander verknüpft. Das heißt, dass bei der Täuferbewegung primär derjenige ein Amt verliehen bekommt, der die praktischen Fähigkeiten, also biblisch ausgedrückt Charismen, dazu auch hat. Dr. Hartl wies in seiner Einleitung zur heutigen Folge auch darauf hin, dass es kein eindeutiges Modell von Kirche in der Bibel gäbe. Manche Katholiken würden die vielen unterschiedlichen Denominationen von protestantischen Kirchen und deren Kirchenverständnis laut Dr. Hartl nämlich eher als selbstgemacht betrachten. Denn im katholischen Christentum ist das Bibelwort Christi, du bist Simon Petrus, der Fels, auf den ich meine Kirche baue, ein eindeutiges Bekenntnis Christi gegenüber Petrus als den Fels der Kirche. Die Protestanten hingegen seien der Ansicht, dass mit diesem Fels lediglich das Bekenntnis gemeint war. Dr. Hartl weist diese Interpretation jedoch mit Rückgriff auf Jesaja 22,21 zurück, denn dort wird die katholische Interpretation von Kirche tendenziell gestützt. Letztlich hat Dr. Hartl vor dem nun unmittelbar folgenden Teil noch die zwei hier zentralen unterschiedlichen Sichtweisen von Kirche folgendermaßen veranschaulicht. Im katholischen Bereich würde die Kirche wie ein Baum gesehen, der seit den Anfängen des Christentums weiter wachse. Dies sehe man auch schon an den frühen Listen der Nachfolger des Petrus aus dem 2. Jahrhundert, etwa von Irenäus von Lyon oder von Polycarp von Smyrna. Dahingegen sei die protestantische bzw. freikirchliche Sicht, dass die Fülle des Christentums nur in der Urgemeinde im Wort Gottes gegeben war und dass seitdem bis heute ein ständiger Verfallsprozess seinen Lauf genommen hätte. Soweit ein Überblick über die Einführung zum heutigen Vortragsteil Was ist Kirche? Zur Serie Katholisch als Fremdsprache, die Sie auf der Internetseite gebetshaus.org in voller Länge beziehen können. Jetzt fährt Dr. Hartl fort mit seinen Ausführungen zu Martin Luthers Rechtfertigungslehre. Wir wünschen viel Freude und geistigen Gewinn damit.
Jetzt stellen wir uns mal auf die Seite der Protestanten und die bringen ein Argument, und zwar Martin Luther wird, habe ich letzte Woche schon gesagt, er wird getroffen, wird gepackt von einer Bibelstelle. Oder besser gesagt von zwei Bibelstellen. Zum einen ist es Römer 1,17. Denn im Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbart aus Glauben zum Glauben, wie es in der Schrift heißt, der aus Glauben Gerechte wird leben. Martin Luther trifft es wie ein Blitz zu erkennen, die Rechtfertigung vor Gott geschieht durch Glauben. So, und dann schaut er sich die Kirche an und sagt, Freunde, das habe ich nirgends gelehrt bekommen. Und dann liest er weiter, oder andere Reformatoren, und dann kommen sie auf Bibelstellen wie Galater Kapitel 1. Und dann wird's echt hart. Da steht sowas wie, doch es gibt kein anderes Evangelium, es gibt nur einige Leute, die euch verwirren und die das Evangelium Christi verfälschen wollen. Wer euch ein anderes Evangelium verkündigt, als wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. auch wenn wir selbst es wären oder ein Engel vom Himmel. Wow, das ist ein hartes Wort. Das heißt, was hier erstmal so als schönes Bild ist, so das wächst und gedeiht, schauen sich Reformatoren an und sagen, hey Freunde, wenn das authentische Evangelium Jesu, und zwar das, wovon Paulus spricht, mit der freien Rechtfertigung aus Gnade, wenn das nicht gepredigt wird, dann nützt das alles nichts, dann bist du sogar verflucht, der Vers geht sogar weiter, wenn einer sowas lehrt, mit dem sollst du nicht mal Kontakt haben. Das ist ein hartes Wort. Wie gehst du damit um? Ja, manche protestantischen Theologien sagen auch sowas, hey, wenn du glaubst, dass Zugehörigkeit zu einer Institution, also ich bin hier in den großen Baum eingetauft worden als Kind und so ein bisschen reingewachsen. Wenn du da reinkommst, aber ohne tatsächlich an das Evangelium zu glauben von Jesus, dann bist du einer von denen, wo Jesus sagt, wer nicht durch die Tür in den Schafstall reingeht, ist nicht. Tür ist Jesus Christus. Nur durch eine tatsächliche Bekehrung und durch eine tatsächliche Botschaft und Evangelium von Jesus Christus kommst du rein. Alles andere ist nicht das richtige Ding. Ist ein ernstzunehmender starker Satz. Jetzt sagen die guten Protestanten, okay, also irgendwie brauchen wir ein Fundament, auf das wir uns stellen können, weil dieses Ding hier, das ist zwar schön, aber kann ganz schön in die Irre gehen. Und dann kommen sie mit einem Konzept, das total maßgeblich für alle Freikirchen, alle protestantischen Kirchen bis heute ist. Und das ist das Prinzip Sola Scriptura. Also schon Martin Luther und dann die anderen Reformatoren haben ja drei Solas praktisch definiert, also Sola Scriptura, das heißt, allein die Schrift zählt als theologischer Beweis. Zweitens Sola Gratia, Errettung ist nur durch Gnade. Und dann Solus Christus, das heißt, Jesus Christus ist der einzige Mittler, beziehungsweise Sola Gratia, allein durch Sola Fide, allein durch Glauben. Okay, aber jetzt heute im Wesentlichen, Sola Scriptura, das heißt, wenn du einem Evangelischen oder einem Freikirchler sagen würdest, schau mal her, wir glauben, dass sich in der Kirche das entwickelt hat mit, keine Ahnung, mit dem Eucharistieverständnis und dass die Priester nicht heiraten und sowas. Das Standardargument wäre zu sagen, ja, aber die Schrift spricht nicht davon. Zeig es mir in der Bibel. Und wenn du es in der Bibel nicht beweisen kannst, was soll der ganze Schmäh? Weil dahinter steht die Meinung, Sola Scriptura, das, was in der Schrift steht, zählt. Jetzt muss ganz klar sagen, ich bin ein Bibelkatholik, okay? Ich bin ein Katholik, der das Wort Gottes von Herzen liebt und ich glaube, dass ich glaube, dass Sola Scriptura katholischer ist, als viele wissen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber erstmal diese Radikalität, mit der es formuliert wurde, hatte erstmal sowas total radikal Hinterfragendes. Jetzt, wie sind die umgegangen mit dieser Geschichte mit den 12 Aposteln und Jesus übertragt denen? Die haben gesagt, hey, diese Vollmacht, die Jesus den Aposteln übertragen hat, war die Vollmacht, die Heilige Schrift zu schreiben. Und in dem Moment, als die fertig war, war ihr Job erstmal vorbei. Sie haben den Glauben bezeugt und alle weiteren haben ja jetzt die fertige Schrift und können sich auf die stellen. Das ist das Argument. Und sie haben gesagt, hey, ganz einfach, Gott macht es so. Immer wenn seine Kirche von diesem geoffenbarten, objektiven Wort Gottes abfällt, dann sucht sich Gott ein neues Volk. Er hat kein Problem damit. Und das Argument ist gar nicht doof, denn im Alten Testament hin zum Neuen Testament sehen wir eine ähnliche Entwicklung. Also Gott sagt, hey, wenn das Volk Israel die Botschaft von Jesus nicht annehmen will, dann suche ich mir Heiden. Okay? Und so ähnlich ist die Denkweise zu sagen, wenn die Großkirche abfällt, sucht sich Gott einen erweckten Rest und macht mit denen weiter. So, und Calvin formuliert jetzt eine Zusatzidee und er sagt, diese ganzen Versammlungen von echten Gläubigen Jesu, die ergeben zusammen die unsichtbare Kirche. Unsichtbare Kirche, das heißt, Calvin sagt, wer wirklich dazugehört, das kann keiner genau sagen, das kann nur der Herr. Also die Kirche an sich ist unsichtbar und erst letztendlich, wenn Jesus wiederkommt, wird es offenbar, weil er sagt, es kann sein, dass hier wahre Christen sind und hier und dazwischen alle möglichen, die gar nicht wirklich glauben. Deswegen ist die Natur der Kirche unsichtbar. Ja, die Katholiken würden sagen, nee, die ist sichtbar. Jesus hat die eingesetzt, da gibt es tatsächliche Ämter, da gibt es tatsächliche Strukturen dahinter. Schon eine heiße Geschichte. Jetzt lass uns mal anschauen, wie das mit der Sola Scriptura ist. Und Sola Scriptura ist Gegenstand von hitziger katholischer Kritik. Also wir haben erstmal gesagt, so die kritisieren die und sagen, komm, schaut euren Laden an, da läuft ja alles Mögliche, gar nicht nach dem Evangelium. Zurück zur Schrift, allein die Schrift. So, jetzt kommen die Katholiken und die denken scharf nach und sagen, das mit deiner Sola Scriptura, das ist ja schön und gut. Erstmal kannst du sagen, allein die Schrift, aber wem kommt die Autorität zu, die Schrift auszulegen? Das ist erstmal, das war schon ein Problem zur Zeit der Reformation. Sogar Luther hat mal so ein Ding gesagt, ja, früher hatten wir nur einen Papst, aber jetzt will halt jeder sein eigener Papst sein. Also am Schluss hast du ein paar hundert Päpste. So, aber das Problem wird noch radikaler. Weil da kannst du sagen, okay, auch unterschiedliche Katholiken können die Schrift auch verschieden auslegen. Das Problem wird noch radikaler. Und zwar, wenn du sagst, ich halte mich nur an die Bibel, allein die Schrift. Es gibt einen Teil der Bibel, den kannst du damit nie beweisen. Und das sind die ersten Seiten, nämlich das Inhaltsverzeichnis. Was meine ich damit? Die Frage ist, was gehört zur Bibel? Jetzt kannst du sagen, okay, das ist eine bescheuerte Frage, wir haben doch eine Bibel. Nee, die Frage ist gar nicht so bescheuert, denn Martin Luther hat diese klare Erkenntnis von der Rechtfertigung durch Gnade und macht dann eine Bibelübersetzung. Und er kommt zum Überlegen, kann der Jakobusbrief wirklich Wort Gottes sein? Weil da steht ja auch, hey, Werke sind auch wichtig und das passt nicht zusammen. Und das Erste, was Martin Luther macht, ist, dass er den Jakobusbrief ganz nach hinten in der Bibel stellt. Und dann sagt er auch, das ist eine Stroh, eine Epistel, aber irgendwie am Schluss, es bleibt doch in der Bibel drin. Aber du merkst auf einmal, wow, wer sagt das eigentlich, dass der dazugehört? Und was er dann sagt ist, und das Alte Testament, da gibt es ja auch unterschiedliche Bücher. Bis dahin war das nicht so völlig klar definiert mit dem Kanon. Und er sagt, weißt du was, wir nehmen nur die Bücher im Altes Testament auf, die hebräische Vorlage haben. Und die nur griechische Vorlage haben, zum Beispiel das Buch Jesus Sirach oder so, das lassen wir weg. Und er hat natürlich auch Argumente, weil zum Beispiel gibt es da die Bücher Makkabäer. Und in Makkabäer-Büchern, da wird an einer Stelle für die Toten gebetet. Und sagt Martin Luther, na, das kann ich mir nicht vorstellen, ich glaube, das ist nicht koscher. Dann lässt er die Makkabäer-Bücher weg. Jetzt, das Problem ist folgendes. Wenn du einmal so eine Entscheidung getroffen hast, stellen sich zwei große Probleme. Das erste Problem ist, wer sagt denn, dass nicht noch mehr Bücher weggehören? Vielleicht ist das mit der Offenbarung des Johannes so, ja, die ist auch ein bisschen komisch eigentlich. Ja, sind wir mal ehrlich. Ja, oder auch hier, es gibt Diskussionen, auch in Deutschland gab es die Wort- und Geistbewegung und diesen ganzen Gnadebewegung, gibt es die Frage, hey, Paulus ist doch eigentlich das Wahre. Also die Evangelien, das ist ja vor der Auferstehung, ist das überhaupt so verbindlich? So, aber es kommt noch besser, weil dann gibt es ja die anderen Freaks, die sagen, nee, die Offenbarung, die ist vielleicht noch gar nicht abgeschlossen. Dann gab es im 19. Jahrhundert den Joseph Smith, der hat gesagt, du ist mir ein Engel erschienen, ich schreibe jetzt mal das Buch Mormon. Und er hat die Mormonen gegründet und das ist Teil ihrer Bibel. Und du merkst schon, oh, das ist gar nicht so einfach. Wenn du das Kanonfass einmal aufmachst, ist es schwer, es wieder zuzukriegen. Da Vinci Code, das ist das meistgelesenste theologische Buch der letzten 100 Jahre, so in etwa, nein, da haben Leute ihre Theologie her, macht genau dieses Ding auf und die sagen, hey, es gab so viele Evangelien, 200, und die waren gnostisch und die haben gesagt, dass Jesus gar nicht wahrer Gott war und gar nicht auferstanden ist. Und einmal wird in Da Vinci Code wird die Frage gestellt, Kraft welcher Autorität haben denn die Christen entschieden, dass dieses Evangelium reingehört und dieses nicht? Und das ist die entscheidende Frage. Die Frage ist, welche Autorität, wessen Autorität stand hinter der Entscheidung, genau diese biblischen Bücher aufzunehmen und jene nicht? Das ist eine der härtesten Anfragen an das Sola Scriptura-Prinzip. Jetzt lass uns anschauen, wie protestantische Theologen das Ding zu lösen versuchen. Seit Calvin war so praktisch ein Reformator, eine Generation nach Luther oder kurz nach Luther, hauptsächlich in der Schweiz gewirkt und ein massiver Theologe, hat wahnsinnig viel geschrieben. Und er kommt zu einem gleichsam genialen, aber auch gleichsam begrenzten Theorieelement. Und er sagt, die Schrift hat eine Kraft der Selbstevidenz. So, was er damit meint ist, die biblischen Bücher, die authentisch inspiriert sind, haben die Kraft, den, der mit dem Heiligen Geist erfüllt sie liest, davon zu überzeugen, dass sie inspiriert sind. Das war jetzt ein bisschen komplizierter Satz, ich sag's nochmal. Er sagt, es braucht nicht eine äußere Autorität, die sagt, das ist Heilige Schrift, sondern Wer mit offenem Herzen von dem Heiligen Geist erfüllt das Johannesevangelium liest und dann das Telefonbuch liest, der kommt selber zu dem Schluss, oder jetzt übertrieben gesagt, Johannesevangelium liest und irgendeinen anderen guten Text über Jesus liest, er kennt selber, weil der Heilige Geist in ihm wohnt, wenn er Christ ist, dass das Wort Gottes ist, das ist die Kraft der Selbstevidenz der Schrift. So, was ist die Stärke dieser Theorie, was ist die Schwäche? Erstmal die Stärke ist, dass sie das ganze Gewicht auf die Offenbarung selber legt. Und es ist völlig klar, die Heilige Schrift ist nicht deswegen die Heilige Schrift, weil Christen oder weil die Kirche gesagt haben, das ist jetzt die Heilige Schrift und wenn nicht, hätte es wegen meiner auch Bellum Gallicum von Caesar sein können. Nein, es gab ja Gründe, warum die Kirche gesagt hat, genau das ist die Heilige Schrift und der Grund ist wirklich die Selbstevidenz. Das heißt, die haben erkannt, wow, da ist was drin. Das ist authentische Offenbarung Jesu. Jetzt, was ist die Schwachstelle der Theorie? Die Schwachstelle der Theorie ist, wenn das die Selbstevidenz der Schrift ist, also die Schrift, die leuchtet und strahlt, die Frage ist, aber wer ist das Gegenüber, der diese Selbstevidenz erkennt und als solche benennt? Ist es jeder oder muss es eine größere Gruppe von Leuten sein? Wenn das jeder ist, schwierig, weil, also ich glaube nicht, dass das Buch Mormon zur Schrift gehört, aber wenn du den Joseph Smith fragen würdest, was sagt dein inneres Zeugnis des Geistes, würde er sagen, ja ganz klar und so. Und jetzt, lass uns auf die Spitze treiben. Nimm mal das Buch Kohelet. Sag mal, du würdest das Buch Kohelet lesen. Windhauch, Windhauch, alles ist Windhauch und deswegen sei froh und trink ein bisschen Wein mit deiner Frau und so. Würdest du intuitiv, wenn du das liest, würdest du intuitiv sagen, boah, das ist das Wort Gottes. Ja, oder Hiob, erstmal 35 Kapitel beschwert er sich oder so. Also, oder ist es nicht vielmehr so, dass du sagst, okay, Buch Kohelet finde ich ein bisschen sperrig, aber es ist in der Bibel, deswegen nehme ich es mal so an. Also es ist eigentlich so, du verlässt dich auf die Tradition, auf die Autorität von anderen, dass du sagst, hey, ich habe mir die Bibel nicht ausgesucht, ich akzeptiere die einfach mal. Aber wer hat damit angefangen und so? Also das Verstörende ist, dass es lange bevor es eine fertige Bibel gab, eine Kirche gab. Es ist nur die Frage, hat Gott, als dann die Bibel irgendwann da war, seine Meinung geändert und gesagt, so, ihr seid jetzt alle doof, weil ihr seid jetzt Konstantin und so, da bin ich nicht mehr Teil von eurem Club und so und ich war 1000 Jahre und dann checke ich wieder ein, aber dann nur noch auf Grundlage von der Bibel. Das ist eine eigenartige Vorstellung zumindest. Das ist auf jeden Fall nicht so ganz einfach. Jetzt kurz nur noch ein Seitenschlenkerer. Wie ist der katholische Kanon entstanden? Wie ist der alttestamentliche Kanon entstanden? Das ist ziemlich easy. Im ganzen ersten Jahrtausend war der Kanon nicht endgültig fixiert. Auf jeden Fall nicht der alttestamentliche. Sondern, was hat man gemacht? Die alte Kirche hat die Septuaginta genommen. Was ist denn die Septuaginta? Ach, hier ist sogar ein schönes Bild zum Kanon, hier Bibliothek. So, die Septuaginta, wer weiß, was die Septuaginta ist? Genau, ins Griechische, vom Hebräischen ins Griechische. Genau, das ist eine jüdische Übersetzung. Das ist lange vor Christus gemacht worden, in Alexandria, in Ägypten. Und diese Sammlung von Büchern, was die in der Septuaginta drin haben, ist das, was Katholiken jetzt in ihrem Alten Testament haben. Also inklusive Jesus Sirach, inklusive Makkabäer, inklusive Judith und diese Bücher. So, die Kirchenväter und auch Paulus und Petrus haben überwiegend Septuaginta zitiert, weil das Christentum sich in der griechischsprachigen Welt ausgebreitet hat. Deswegen hat der größte Teil der Gemeinden im ersten Jahrtausend gesagt, was für die Apostel gut war, kann für uns nicht so schlecht sein, also lesen wir diese Bücher auch mit. Aber man hat teilweise unterschieden, man hat gesagt, das eine sind die ganz kanonischen Schriften, das andere sind die deuterokanonischen Schriften. Also man hat schon eine Abstufung gemacht. Aber so genau fixiert war es nicht. Und es gab auch andere Stimmen, zum Beispiel den Hieronymus. Und der Hieronymus hat gesagt, nee, Jungs, nur Hebräisch ist gut, war ein großer Freund des Hebräischen, hat gesagt, wir nehmen nur Bücher, die hebräisch überliefert sind. Und Martin Luther hat sich an diese Meinung angeschlossen, hat gesagt, hey, wir nehmen nur die, die hebräisch überliefert sind. Jetzt das Problem ist ein bisschen, mittlerweile hat man Jesus Sirach auf Hebräisch auch gefunden. In Qumran-Texten. Bisschen doof, also das Argument fällt weg, aber trotzdem so entstehen praktisch diese zwei Kanon, diese 66 Bücher in der protestantischen Bibel. Jetzt, um ehrlich zu sein, theologisch so unglaublich unterschiedlich sind die gar nicht. Eigentlich einer der wenigen wirklich springenden Punkte ist, dass ein Makkabäer-Buch für Tote gebetet wird. Das ist eigentlich, und ansonsten, was halt der Hammer ist, es gibt halt total viele neutestamentliche Stellen, wo auf sogenannte Apokryphen Bezug genommen wird. Ja, zum Beispiel in Hebräer 11, wo diese ganzen Martyrien aufgezählt werden. Die Glaubenshelden und die einen, die sind den wilden Tieren vorgeworfen worden. Und dann steht, die einen, die wurden da in Felle eingenäht und so weiter. Wo steht denn das in der Bibel? Genau, in Makkabäer. Okay. Also, aber das ist auch kein so starkes Argument, weil die zitieren auch das Henoch-Buch und irgendwelche anderen strangen Bücher im zweiten Petrusbrief, die auch nicht in unserer Bibel sind. Also so ganz stark ist das Argument in beide Richtungen nicht, aber erstmal muss man sagen, so ganz einfach ist es nicht zu sagen, wir gehen nur auf die Bibel zurück, weil irgendwie, du hattest ja schon eine Kirche und du hattest eine Tradition und es ist wichtig, dass wir sagen, es gibt diese Tradition, sonst kommst du in Teufelsküche. Ja, wenn du einmal anfängst zu sagen, ja du, wir können darüber diskutieren, was zur Bibel gehört oder nicht, nein, kannst du überhaupt nicht. Kannst du überhaupt nicht, um ehrlich zu sein, für mich persönlich ist nicht das Entscheidende, ob du jetzt an die 66 Bücher glaubst oder an die 72 oder sowas, aber dazu bitte nicht mehr weiter diskutieren, okay? Nein, keine Frage, ob das Evangelium noch dazukommt oder weggehört. Um genau zu sein, war das Argument der Kirchenväter für diese vier Evangelien, war das gegen die Gnosis, ja, da kamen diese Sektenjungs, die haben gesagt, ja, das Thomas-Evangelium gehört auch dazu, und die haben gesagt, no way, ist nicht. Und weißt du, warum nicht? Weißt du, warum nicht? Er sagt, erstens ist es in unseren Gemeinden nicht anerkannt und zweitens, es stimmt nicht überein mit der Überlieferung, die wir von den Aposteln bekommen haben. Das haben die gesagt, das war das Argument. Der Markion im dritten Jahrhundert hat gesagt, hey, wir wollen das ganze Alte Testament raushauen. Und die Kirchenlehrer haben gesagt, nein, in unseren Gemeinden ist das Alte Testament anerkannt und es stimmt mit der Überlieferung, die wir von den Aposteln empfangen haben, überein, dass das Alte Testament dazugehört. Das heißt, um dieses Thema der Überlieferung oder der Tradition kommen wir nicht ganz rum. Jetzt erstmal, wenn du die zwei Dinge so scharf gegenüberstellst, sieht's aus wie Bibel allein oder Bibel plus X. Und da kann ich sehr gut den Protestanten verstehen, der sagt, hey, ich will keine Vermischung, ich will nicht Christentum plus heidnischen Denken, ich will nicht Gnade plus Religion oder ich will nicht Jesus plus Konstantin oder ich kann es gut verstehen vom Herzen her, aber leider ist diese messerscharfe Trennung so nicht durchführbar. Vielmehr ist es so, dass das Wort Gottes sich immer schon hinein inkarniert hat in eine bestimmte Sprache, in eine bestimmte Kultur, in eine bestimmte Gruppe von Menschen, in eine Kirche. Dieses Ding von Tradition ist relativ heiß. Und zwar, wenn du alles von Tradition rauskicken wollen würdest, wenn du glasklar sagen würdest, wir gehen nur zurück auf die Bibel, dann kannst du folgende Dinge auch nicht beweisen. Erstens, du kannst nicht die Dreifaltigkeit beweisen. Du kannst nicht die Dreifaltigkeit rein aus der Schrift herleiten. Man sieht es an Diskussionen in Pfingstbewegung, gibt es gerade in China eine starke Jesus-Only-Bewegung, die Lehrer von der Dreifaltigkeit ablehnen. Wenn du nur auf die Schrift zurückgehst, ist es sehr schwierig. Die Tradition der Kirche, das heißt die ersten Konzilien, kamen zu der Erkenntnis, dass Gott dreifaltig ist. So ähnlich ist es auch mit der Christologie, das heißt, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Weißt du, woran du am besten erkennst, dass du das nicht allein aus der Schrift herleiten kannst oder nur mit Mühe? Merkst du an der Existenz der Zeugen Jehovas? Die haben nämlich die gleiche Bibel wie wir. Jetzt frag mich nicht, wie komisch die das deuten, aber der Arianismus, also der Arius im dritten Jahrhundert, die kamen zum gleichen Schluss. Die haben sich die Bibel durchgelesen und haben gesagt, ganz klar, Jesus war kein ewiger Gott, sondern war nur so göttlicher Art, ein bisschen, aber erst nachher und so. Sagst du, hey, wie kommst du auf die Idee? Nein, wir leben nach dem Konzil von Nizäa und wir alle, egal wie freikirchlich du bist, wir glauben, dass die irgendwas richtig erkannt haben damals, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Lass uns weitergehen, jetzt wird's wirklich spannend. Und zwar, weißt du, was du nicht aus der Bibel allein herleiten kannst? Manche machen sich da auch einen Witz draus. Monogamie. Klingt vielleicht absurd, wenn ich sagen würde, du, sag mir mal die Stelle, wo steht, dass man nur eine Frau haben darf und so, sonst ist es für mich okay. Ich habe jetzt in dem Fall vier. So, es gab im Laufe der Kirchengeschichte nur sehr wenige, die effektiv diesen Schritt mal gegangen sind. Aber zeig mir mal die Bibelstelle, wo das steht. Es steht nirgends in der Bibel. Vielmehr, man kann schon einen Faden erkennen, und zwar im Alten Testament. Erstmal, Gott schafft halt Adam und Eva. Und die Patriarchen, wenn da einer zwei oder mehr Frauen hat, das geht meistens nicht gut. Und meistens war es auch keine Absicht, sondern nur, weil ein Schwiegervater irgendwie auf die Idee kam, sollst erst die Ältere heiraten. Also man kann das erschließen, aber im Neuen Testament, Jesus sagt an keiner Stelle, Monogamie ist Pflicht, nirgends. Einmal gibt es bei Petrus die Stelle, dass ein Bischof Mann nur einer Frau sein soll. Okay, alles klar. Also es klingt ja fast so wie für die anderen, es ist okay, mehr Frauen zu haben. Jetzt nochmal, ich bin der festen Überzeugung, dass Monogamie, that's the way to go und so. Aber warum wir alle das glauben, ist nicht, weil es in der Bibel steht, sondern weil bereits die frühe Kirche das als Tradition erkannt hat. Ein weiterer Punkt. Weißt du, was die frühe Tradition 90 nach Christus auch schon als Punkt erkannt hat? Dass Abtreibung Mord ist. Ich habe gestern die Didache gelesen. Das ist einer der ältesten christlichen Lehrtexte, kurz vor 100 nach Christus geschrieben. Und was steht da drin? Christen kennzeichnen sich dadurch, dass sie ihre Kinder im Mutterleib nicht umbringen und die Neugeborenen nicht erwürgen. Ja, unter anderem, viele andere Sachen auch, eine wunderbare Schrift von glasklarem Evangeliumsleben, aber das steht nicht in der Bibel. Natürlich, du kannst das schlussfolgern, der Herr hat nicht schon im Leib der Mutter gewoben. Okay, aber ist es schon fertiges Leben? Hat es das gleiche Recht wie ein erwachsenes Leben? Wir alle glauben ja. Und in 2000 Jahre Kirchengeschichte gab es nie eine nennenswerte Gruppe von Christen, die gesagt hat, Abtreibung ist okay. Aber es steht nicht eins zu eins in der Bibel, sondern diese Ablehnung haben wir maßgeblich aus der Tradition der Christen. Heiße Geschichte, jetzt kommt die heißeste Geschichte überhaupt, was der Katholik sagt und dann kommen die Protestanten wieder und schießen dagegen. Aber ja, der Paulus schreibt zum Timotheus, haltet euch von jedem Bruder fern, der ein unordentliches Leben führt und sich nicht an die Überlieferung hält, die ihr von uns empfangen habt. Dieses Wort Überlieferung ist das gleiche Wort Paradosis im Griechischen, das gleiche Wort wie Tradition. Jetzt kommt's. Welche Überlieferung meint der Paulus? Meint er den ersten Thessalonicher Brief? Nein. Er meint eine mündliche Überlieferung. Etwas, was nicht in der Bibel steht. Das ist schon ein bisschen hart. Das heißt, Paulus sagt, ich habe euch jede Menge Sachen beigebracht, wie ihr Gottesdienst feiern sollt, wie ihr leben sollt. Und das wisst ihr noch. Bitte tragt das weiter. Jetzt, wenn du sagst, Schrift allein, musst du entweder annehmen, dass alle diese Überlieferungen in den nächsten Jahrzehnten irgendwo noch in der Bibel aufgeschrieben wurde, oder du musst davon ausgehen, nee, die Kirche blieb ein lebendiger Organismus, wo es auch mündlich weitergegebene Lehre gibt, die nicht in der Bibel stand. Aber Paulus sagt, hey, wenn sich einer da nicht dran hält, hab nicht mal Gemeinschaft mit ihm. Puh, ist ein hartes Brot. Ist ein hartes Brot. Das Wort Überlieferung jetzt. Konkret, wie ist katholische Denkweise, wie das mit der Tradition aussieht? Früher, so Konzil von Trient, 16. Jahrhundert, hat man sich das in erster Linie so vorgestellt, es gibt zwei Quellen von Erkenntnis über Gott. Es gibt die Schrift und es gibt die Tradition. Mittlerweile ist man von diesem Bild ein bisschen schleichend abgerückt und ich bin ziemlich froh drüber. Und mittlerweile seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil spricht man davon, hey, es gibt nur eine Quelle von Offenbarung und es ist Jesus Christus. Und Jesus Christus ist autoritativ und endgültig bezeugt im Wort Gottes. Und gleichzeitig ist er nicht stumm, sondern bleibt weiter im Gespräch mit seiner Braut. Und dieses Gespräch in der Braut kann nicht sein, dass etwas gegen die Schrift hinzugefügt wird, weil Gott kann sich nicht widersprechen. Aber der Baum kann wachsen. Das heißt, wenn der Same noch keine Birnen in sich drin hat, ist es nicht das Problem vom Samen, sondern es ist in der Natur des Baumes, sich weiter auszufalten. So, das ist die katholische Denke. Deswegen, wenn du einem Katholiken sagst, zeig mir, wo das mit der Maria, mit der Marienverehrung in der Bibel steht, sagt er, nö, muss er gar nicht in der Bibel stehen. Wir merken schon, okay, wow, kann natürlich auch schwierig werden. Wir werden es gleich sehen. Jetzt letzter Punkt und vielleicht heißester Punkt überhaupt. Dazu mache ich eine neue Sache hier auf. Und zwar ist ja alles noch nett, wenn du sagst, ja gut, über die Abtreibung und die Monogamie und sowas. Aber wirklich heiß wird es, das, wodurch die katholische Kirche ja so präsent auffällt, ist das, was man das schöne Wort dafür hat, das Amt. Ja? Ich nenne das mal das katholische Amtsverständnis. Katholisches Amtsverständnis. Also, konkret gefragt, warum glauben die, dass nicht einfach du und ich heute Abend das Abendmahl einnehmen können, sondern erstens darf das nur ein Mann sein und zweitens muss der ehelos sein und drittens muss er zum Priester geweiht sein. Wie kommst du denn auf diese Idee? Und wie kommst du auf die Idee, dass irgendein alter Mann oder so in Rom objektiv beurteilen kann, was wahr und falsch ist, sogar mit dieser skurrilen Behauptung, das sei dann unfehlbar? Wie um alles in der Welt kommst du zu sowas? Ich werde euch erklären, wie um alles in der Welt man zu sowas kommt. Ob du es dann plausibel findest, darfst du selber entscheiden. Jetzt, die Denkweise von Kirche im Katholischen ist die eines Bundes oder einer Familie. Die Denkweise ist nicht, wenn du und ich uns treffen, gründen wir was Neues, sondern die Denkweise ist, Gott hat einen Bund geschlossen, so wie mit Abraham, Isaak und Mose, genauso mit seiner Kirche, und er bleibt diesem Bund treu, auch wenn sie Schwachsinn machen. Der letzte Nebensatz ist sehr wichtig. Jetzt, eine Familie gründet sich im biblischen Verständnis immer auf die Figur von Patriarchen, von Vaterfiguren. Und das ist der ganze Deal vom katholischen Amt. Gott gründet seine Familie auf Vaterfiguren. Oder sein Volk, sein Bundesvolk auf Vaterfiguren. Das lässt sich biblisch ziemlich leicht belegen, die ganzen Patriarchen, dann aber auch die Richter werden genannt, dass sie wie ein Vater für ihr Volk sind. Dann sehen wir die großen Könige. Gott tut das so. Und die katholische Meinung ist, du könntest genauso, könntest protestantisch sagen, das ist alter Bund. Im neuen Bund sind wir alle auf einer Augenhöhe. Wir haben alle direkt Zugang zum Vater. So kann man argumentieren. Die Katholiken argumentieren, nee, Gott erschafft ja auch Mann und Frau und die kriegen Kinder. Und Mann und Frau werden letztendlich auch wie zu Repräsentanten Gottes für das Kind, aber sind deswegen nicht in Konflikt zu Gott, sondern Gott übertragt Elternschaft auch auf Menschen. So ähnlich würden Katholiken argumentieren und sagen, schauen, so ist es mit dem Amt auch. Gott überträgt wirklich Autorität. Ja? Nicht Autorität, weil man Gott nicht braucht, sondern Autorität in Stellvertreterschaft. Man kann es auch nennen an Christi Statt. Das ist genau das Verständnis vom katholischen Priestertum. Wir werden das bei dem Ding über Sakramente noch sehen. Wenn der Priester dir im Namen Jesu in der Beichte Vergebung zuspricht, dann nicht, weil du böse zu ihm warst und er kann dir vergeben, sondern in dem Sinne, dass Jesus Christus Teil von seiner Autorität mitteilt. Das ist die Vorstellung, dass er das tut. Jetzt ganz kurz, wie ist es mit den Vaterfiguren? Vater heißt ja auf Griechisch beziehungsweise anderen Sprachen Papa, Papas, daher kommt auch das Wort Papst. Wie ist das Papsttum entstanden? Ganz wichtig, das Papsttum war nicht sofort in der Form da, wie wir es heute kennen. Es gibt eine Riesendiskussion darüber, wie sich das entwickelt hat, aber was man wohl sagen kann, ist, dass sich im Laufe der ersten Jahrhunderte, hat schon eine Zeit gedauert, sowas wie eine Vorrangstellung des Bischofs von Rom herausgebildet hat. So hatten wir im 5. Jahrhundert, da haben Nestorius und Cyrill haben einen Streit, zwei Bischöfe, wohin gehen sie? Sie gehen nach Rom, dass der Streit geschlichtet wird. So, inwieweit die sich damals schon auf dieses Matthäus-Kapitel berufen haben, so dass Petrus, und Petrus war ja in Rom und so, und deswegen, da gibt es unterschiedliche Lehrmeinungen drüber, aber Tatsache ist, dass schon in den ersten Jahrhunderten sich eine Vorrangstellung des Bischofs von Rom gegenüber anderen Bischöfen herauskristallisiert hat. Okay?
Das waren die Piano Guys mit der Cello-Song. Herzlich willkommen zurück im Grundkurs des Glaubens auf Radio Horeb, der Sendung zur Vertiefung von Glaubensgrundlagen. Bisher hat uns Dr. Johannes Hartl, der Gründer des Gebetshauses in Augsburg, bereits grundlegende Unterschiede zwischen den verschiedenen christlichen Auffassungen von Kirche vermittelt. Etwa sei die typisch katholische die eines seit Christi-Zeiten wachsenden Baumes, während vor allem in den Freikirchen und teilweise bei Protestanten angenommen werden soll, dass seit dem Urchristentum ein stetiger Verfallsprozess im Gange sei. Jetzt geht es weiter mit dem Thema Was ist Kirche aus der Lehrserie zum gleichnamigen Buch Katholisch als Fremdsprache von Leo Tanner und Dr. Johannes Hartl, dem Gründer des Gebetshauses Augsburg, auf dessen Internetseite gebetshaus.org auch die ganze Lehrserie bezogen werden kann. Gute Unterhaltung und geistigen Gewinn wünscht Ihnen Leon Bichler auf Radio Horeb.
Es war noch nicht das Gleiche wie das heutige Verständnis vom Papstamt, aber zumindest ein Teil davon. Jetzt, wie kommen die Jungs auf die Idee, dass die nicht verheiratet sein sollen? Anfangs gab es Mönche, die haben ehelos gelebt. Und dann gab es aber auch Kleriker, Diakone oder eben Presbyter, die auch verheiratet waren. Aber nach und nach hat es sich in der Kirche herauskristallisiert, dass diese Amtsträger ehelos sind. Und ich glaube, die sinnvollste Art und Weise, wie man das verstehen kann, ich nenne es mal das eschatologische Zeichen des Zölibats. Super, aus einem schwierigen Konzept macht zwei schwierige, das können wir Theologen. Ja? Also eschatologisches Zeichen Zölibat. So, der Zölibat bedeutet, dass ein Mann sagt, schau mal her, wenn Jesus Christus mir Anteil gibt an seiner Leiterschaft über seine Braut, dann nehme ich mit meiner Lebensform, dass ich ehelos bleibe, nehme ich Anteil einerseits an dieser Ehelosigkeit Christi, hat nicht geheiratet, und andererseits auch auf diesem totalen Hingeordnetsein auf die Braut, auf die Kirche. Jetzt, der Zölibat ist nichts, was sich nicht ändern ließe. Das ist nicht dogmatisch, aber wenn man ihn geistlich versteht, kann er einen sehr tiefen Sinn haben. Also das ist wirklich der Sinn, zu sagen, okay, dieser Amtsträger ist Abbild Jesu in diesem ganz hingegeben zu sein für die Braut Christi und sich deshalb einer menschlichen Partnerin zu enthalten. Eschatologisch eben deswegen, eschatologisch heißt endzeitlich, in Hinblick auf diese bräutliche Dimension. Übrigens, Frauen, die ehelos bleiben, genauso, machen ein Zeichen, dass sie sagen, im Letzten sind wir die Braut Christi, im Letzten ist die Kirche dafür gemacht, von Jesus geheiratet zu werden. Auch die menschliche Ehe ist ein Abbild dieser einen, diese bräutlichen Dimension, aber der Zölibat ist Abbild eben dieses Wartens, dieses Offenbleiben für die große Hochzeit, auf die wir alle zugehen. Jetzt, wichtige katholische Denkweise, das ist ja eigentlich, wie soll man das sagen? Wer hat schon mal mindestens einen katholischen Amtsträger erlebt, der kein glaubhaftes Abbild für Jesus Christus war? Okay, ich auch schon manche. Ja. Jetzt ist die Aussage naheliegend zu sagen, hey, das ist ja schön und gut, du hast so eine Ämtertheologie, aber wenn die Leute gar nicht an Jesus glauben, wenn sie in Sünde leben, wenn sie Schwachsinn predigen, was soll dieses ganze Konzept? Und jetzt haben die Katholiken, und zwar schon im Streit, im sogenannten Donatistenstreit, das ist ein Riesending, auch in der frühen Kirche, haben die gesagt, weißt du was, wenn Amt was taugt, dann nicht, weil der Typ so cool ist, sondern weil Jesus treu ist. Oder gleiches Ding mit Sakramenten. Wenn sie sagen, Jesus sagt, das ist mein Leib und das ist mein Blut, dann nicht deswegen, weil der so fest dran glaubt und vorher total viel gebetet hat, sondern weil das Wort Jesu trägt. So, deswegen sagen wir, in den Sakramenten und in den Ämtern geht es gar nicht darum, wie heilig der Typ ist, sondern es geht darum, wie heilig derjenige ist, der dieses Amt gestiftet hat, nämlich Jesus. Man könnte diesen Punkt auch nennen mit Gottes Bundestreue trotz Fehlbarkeit seiner Diener. Das ist so wichtig, weil es so viele Katholiken gibt, die da eine komische Vorstellung haben. Es gibt keine katholische Aussage, dass irgendeiner, ein Papst oder sonst wie, moralisch unfehlbar sei. Es wäre kein Problem, dass ein Papst oder ein Amtsträger sogar in die Hölle kommt, weil er sich total verfehlt hat an Jesus. Hartes Wort. Das ist nicht gemeint. Sondern damit ist gemeint, dass Gott seinem Bund treu bleibt, auch wenn sein Volk in die Irre geht. Kennen wir da ein biblisches Beispiel? Ja, 1000 Jahre Israel, okay? Das heißt, David traut sich nicht, Saul umzubringen, obwohl er von einem Dämon besessen ist, weil er sagt, du bist der Gesalbte des Herrn. So, das ist die Denkweise, wie Katholiken sagen können, Renaissance-Päpste haben die irrsten Sachen gemacht, Christen am Scheiterhaufen verbrannt und weiß ich nicht, waren praktizierende Ehebrecher und sonst was alles. Und wie kann so jemand noch immer gültig Papst sein? Der Katholik wird sagen, ja, weil der Herr trotzdem treu ist. Okay, das ist natürlich die Frage, ist das auch irgendwann mal vorbei oder geht das unendlich oder so? Aber gut, aber das ist erstmal die Denkweise. Und wer ist das beste Beispiel dafür? Das beste Beispiel dafür ist der erste, nämlich Petrus. Okay, das heißt, Jesus sagt zu ihm, du bist der Fels, und das nächste, was Petrus sagt, er sagt den totalen Unsinn, und dann sagt Jesus, geh hinter mich, Satan. Harter Tobak. Und Petrus auch nachher, ja, der Paulus, der muss ihn mal öffentlich zurechtweisen, weil er wieder nichts Tolles gemacht hat. Also die Schrift macht es völlig klar, dass Petrus sicherlich nicht deswegen irgendwo der Chef ist, weil er moralisch oder weil er so vorbildlich gelebt hat. Also Petrus ist fast ironisch, der Fels, weil er ja, Jesus gibt ihm ja den Namen, ich nenne dich jetzt Fels, der ist total wankelmütig und hat ein Problem mit Menschenfurcht. Also der Punkt ist nicht, dass die Menschen so großartig sind. Jetzt der letzte Punkt einfach des katholischen Amtsverständnisses ist, vieles kann sich ändern, manches nicht. Das bedeutet, wenn du an diesen Koloss katholische Kirche denkst, es hat sich in der Vergangenheit viel geändert, das vergessen manche Traditionalisten, die sagen, es war immer das Gleiche von Ewigkeit zu Ewigkeit. Nee, stimmt nicht. Hat sich immer weiterentwickelt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass alles einfach so bleiben soll, mal gelinde gesagt. Sondern die Frage ist einfach nur, hat der Herr diesem Verein irgendwann komplett die Freundschaft gekündigt und gesagt, so, ich warte jetzt ein paar hundert Jahre, bis hier bessere Leute kommen? Oder hat er gesagt, ihr seid zwar echt gerade ziemlich komisch drauf, aber ich bleibe euch weiter treu. So, das ist die große Frage, gerade wenn du über das Mittelalter denkst und so. Da gab es oft die Theorie, gibt es auch in vielen Freikirchen, so als die Christen angefangen haben, sich mit Rom einzulassen und dann Staatsbeamten und dann kam heidnisches Zeug rein, hat Jesus gesagt, jetzt ohne mich, ich komme in 1000 Jahren nochmal und so. War das so? Oder hat Jesus gesagt, ja, nicht alles toll davon, aber ich habe meinen Weg da trotzdem durchgefunden. Das ist nur am Rande gesagt, das stimmt definitiv nicht, weil es immer wieder so Theorien gibt, es stimmt definitiv nicht, dass die alten Kirchenväter oder die Christen, dass die wahllos irgendwelche heidnischen Sachen übernommen hätten. Also so bescheuert waren die auch nicht. Wenn du schaust, wie die zum Beispiel mit Markion oder mit diesen alten altkirchlichen Debatten umgegangen sind, das war ein sehr hohes Niveau von theologischer Reflexion. Die haben die Meinung gehabt, das Gute an römischer, an griechischer Kultur und Philosophie können wir annehmen, aber mit neuen Inhalten für Jesus füllen. Zum Beispiel, wir verwenden die Architektur von großen Markthallen und nennen das Ding, genauso wie es auch bis jetzt hieß, Basilika, und machen da jetzt Kirchengebäude drauf. Dadurch wird die Kirche nicht heidnisch. Man kann trotzdem nachfragen, waren alle Entscheidungen weise, aber grundsätzlich inkarniert sich das Wort Gottes immer in menschliche Formen. Und der Overhead-Projektor oder der Beamer stehen auch nicht in der Bibel, sondern der Herr gießt sich auch hinein in Formen einer bestimmten Zeit und einer Kultur. Und was hier einfach deutlich rauskommt aus diesem ganzen Ding ist, wir haben so in der charismatischen und in der evangelikalen Welt, haben wir sehr stark die Vorstellung oder das Bild, ist ja auch ein richtiges Bild, dass Bekehrung oder Leben mit Jesus ist persönliche Beziehung zu Jesus. Und das stimmt, ja und Amen, ist aber nicht das Einzige. Biblisch ist Bekehrung immer auch die Eingliederung in ein Volk. Das passt uns heute nicht, weil wir sind ziemlich individualistisch drauf und wir sagen, lieber, hey, wenn mir das nicht einleuchtet, dann gehe ich da nicht mehr hin, mache ich was Neues. Gott hat ein Volk, also das musst du jetzt nicht mal nur auf katholische Kirche ausgeweitet definieren, aber das individualistische Christentum ist schon ein gefährliches Ding, ist nicht biblisch, ist nicht biblisch. Ist immer auch, das liest du ganz klar in der Apostelgeschichte, wo die sich alle bekehren nach Pfingsten, wird Schritt für Schritt erklärt, in Apostelgeschichte 2, Vers 36 bis 42, wie sie dann angefangen haben, ihr Leben zu ändern und wie sie angefangen haben, sich zu treffen und unterwiesen wurden von den Aposteln, ist immer auch Eingliederung in einen Leib. Ist nicht nur ein Jesus und ich Ding. Letzte Bibelstelle dazu, die davon spricht, hey, es gibt nicht nur Bibel und Menschen, sondern es gibt auch sowas wie, der Herr vertraut auch was von seiner Autorität an, 1. Korinther 4,1. Als Diener Christi soll man uns betrachten, als Verwalter von Geheimnissen Gottes. Ist interessant. Hier steht nicht, die Geheimnisse Gottes, die stehen eh schon in der Schrift, alle, sondern offensichtlich werden die auch von Menschen verwaltet. Auch hier wieder, man kann sagen, das gilt nur für die Zeit, bevor die Bibel fertig geschrieben war. Okay, wäre eine mögliche Sichtweise. So, jetzt hörst du diese ganze Theorie, jetzt wechsle ich wieder die Seiten, jetzt hörst du die ganze Theorie und sagst, es ist schön hier, so die Ämter und dann gibt es den Papst und so und die Priester und alles wunderbar, sondern jetzt ist das Problem, und das ist eigentlich einfach ein hartes Problem, weil die Reformatoren, die treten gar nicht an mit dem theologischen Anspruch, das alles zu widerlegen, sondern sie sagen, das härteste Argument, das du überhaupt nur gegen Katholiken bringen kannst, und das lautet, wenn das alles stimmt, warum schaut euer Laden dann so aus? Konkret sagt Luther, wenn das alles stimmt, warum habt ihr im Konzil von Florenz erst vor ein paar Jahrzehnten den Jan Hus am Scheiterhaufen verbrannt, der nur das Wort Gottes verkündet hat? Sehr toll. Wenn das so ist, warum, und er kritisiert dann den Ablasshandel und so weiter. Dieses Ding von, wenn das wirklich so ist, warum schaut euer Laden so aus? Warum gibt es so viele Leute, die noch nie das Evangelium gehört haben, obwohl sie schon vor 100 Jahren getauft worden sind? Ist eigentlich das härteste Argument. Ich glaube auch bis heute, dass die meisten Leute, die aus der katholischen Kirche austreten und zum Beispiel in eine Freikirche gehen, nicht deswegen gehen, weil sie sagen, also das mit der apostolischen Sukzession, ich weiß nicht, ob der Linus wirklich der Vorgänger von Kletus war und dann Cyprianus, mich überzeugt das nicht. Also ich glaube, die meisten treten deswegen aus, weil sie sagen, hey, ich höre hier nirgends das Evangelium und niemand erzählt mir was von der persönlichen Beziehung zu Jesus und wenn ich euch anschaue, so richtig erlöst ihr den nicht aus. Ich glaube, das ist der Hauptgrund. Und das Argument ist ein sehr, sehr, sehr hartes. Jetzt, ich bringe euch ein paar Überschriften und das war jetzt der Punkt, wo die lieben Protestanten vielleicht ein bisschen schlucken müssen. Jetzt kommt der Punkt, wo die lieben Katholiken ein bisschen schlucken müssen. Ich habe schon gesagt, das ist ein Vortrag, wo ich mir Feinde aus allen Lagern mache. Das ist gut. Und ich nenne diese Überschrift notwendige Reform oder Aktion. Ja, machen Fragezeichen dahinter. Und der Punkt ist einfach, hey, die Jungs, die da aufgetreten sind, der Martin Luther und der Johannes Calvin, die waren nicht einfach nur böse und die waren nicht einfach nur blöd. Okay? Sondern die haben einen Punkt gesehen und ich möchte schon die Frage stellen, ob wir Katholiken erkannt haben, was sie alles erkannt haben. Ich bin mir nicht sicher. Jetzt einfach ein paar Punkte, die uns jucken müssen, auch in diesem Traditionsverständnis. Und das Erste, was uns jucken muss, ist alles, was Jesus über Tradition sagt. Jesus war gelinde gesagt kein Traditionalist. So, lass uns mal anschauen, was Jesus sagt in Markus 7, Vers 9. Es ist sinnlos, wie sie mich verehren. Was sie lehren, sind Satzungen von Menschen. Ihr gebt Gottes Gebot preis und haltet euch an die Überlieferung der Menschen. Und weiter sagt Jesus, sehr geschickt setzt ihr Gottes Gebot außer Kraft und haltet euch an eure eigene Überlieferung. Also, ob es uns passt oder nicht, Jesus ist Traditionskritiker. Und ich glaube, wir müssen uns das gefallen lassen. Also, Establishment, und es war schon immer so, und so bei uns ist das so Sitte, Jesus ruft Menschen sehr, sehr scharf zurück, tatsächlich auch zum Wort. Und Jesus zitiert die Bibel. Gell? Jesus sagt immer wieder, hey, es steht aber so geschrieben und ursprünglich war das so gemeint. Jesus selber tut das. Wir müssen das ernst nehmen. Es geht noch weiter. Auch die Schrift bereits lehrt die Möglichkeit, einerseits fromm zu sein und Sachen richtig zu machen, aber ohne Power dahinter. Man kann sowas auch nennen. Schrift warnt vor toter Religion. Oder du könntest auch tote Tradition oder so nennen. Schau mal an, was der Paulus im Timotheusbrief schreibt. Da sagt er, den Schein der Frömmigkeit werden sie wahren, doch die Kraft der Frömmigkeit werden sie verleugnen oder nicht kennen. Und das muss uns schon zu denken geben. Also die Frage so, okay, wo haben wir alle möglichen Lehren und die sind auch interessant und gut und Frömmigkeitsformen, aber keine Power dahinter? Ich glaube, Jesus nimmt das relativ ernst. So, wir Katholiken sind stark darauf getrimmt, auf Rechtgläubigkeit zu schauen, es ist theologisch sauber, so, aber wenn keine Kraft dahinter ist, ist es ein ziemlich trauriges Spektakel. Ja? Und hier muss tatsächlich, muss uns eine Sache einfach nerven und zu denken geben. Und es ist einfach die Frage, wenn das alles stimmt und Katholiken glauben, ja, dass der katholischen Kirche praktisch die Fülle der Heilsmittel anvertraut ist. So, wenn das stimmt, wie kann es sein, dass Gott auf so machtvolle und gewaltige gewaltige Weise Nicht-Katholiken gebraucht für sein Reich? Ja. Ich persönlich bin ein Student der Kirchengeschichte, auch der Erweckungsgeschichte. Ich denke an Leute wie Jonathan Edwards, ein Erweckungsprediger aus dem 18. Jahrhundert, der war alles andere als katholisch. Ja. Er hat gepredigt und Menschen reihenweise zu Jesus gefunden. Reihenweise heißt Hunderttausende. Ja. Ihr Leben geändert. Da kann kein Katholik sagen, das ist nicht Reich Gottes hier. Wie gehst du damit um? Das außerhalb den sichtbaren Banden der katholischen Kirche so mächtige Sachen passieren. Freunde, ich persönlich möchte es so klar sagen, ich liebe meine Kirche, ich bin katholisch und alles und so weiter, aber ich bin so persönlich beschenkt und berührt worden durch Schrift, aber auch Predigt und Gebet von nicht-katholischen Brüdern und Schwestern. Das ist die Wahrheit. Ich bin total runtergekommen von meinem katholischen hohen Ross. Und ob man sich das eingesteht oder nicht, die meisten gläubigen Katholiken haben ein hohes Ross. Die meisten Freikirchler auch, ein anderes und so. Aber ich kam halt von dem runter. Weil erstmal, du kommst von dem und hast alles studiert, denkst du, oh, Wahnsinn, und schon der Polycarp von Smyrna und alles und so. Aber dann merkst du, hey, echt, so beten und so, irgendwie ist es mit vielen Sachen bei mir gar nicht so weit her. Und dann kommst du zu diesen Freikirchen, die belächelst du. Ach, ist ja nett, so Vineyard und Halleluja, gell. Also nie Theologie studiert, aber merkst du, hey, die kennen Jesus mehr als ich. Und es ist schon eine notwendige Provokation. Ich lese jetzt gerade ein Buch, das mich jeden Tag im Gebetsraum, John Owen, 17. Jahrhundert, ein Puritaner. Also es heißt, aus der frühen reformierten Bewegung, der schreibt ein Buch, das heißt Communion with the Triune God, also Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott. Hey, ich kann heulen, wenn ich das lese. Es ist eine Tiefe von in Jesus und seinem Wort gesättigter, heiliger Liebesbeziehung, dass es mir die Schuhe auszieht. Das ist die reinste und tiefste Mystik, die du dir vorstellen kannst. Und ich stehe davor, weil schon, das ist nicht oberflächlich, das ist nicht einfach nur ein paar Bibelstellen zitiert, das ist tief durchlebt und durchlitten. Und sowas muss uns zu denken geben. Ich nenne es mal ein bisschen platt, die Freikirchen-Doppelpunkt ruft zur Umkehr. Ich glaube tatsächlich, dass der Herr jede Menge Sachen vorhat mit allen Christen und auch mit der katholischen Welt. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die Evangelikalen und die Pfingstgemeinden weltweit mit Abstand die am schnellsten wachsenden Gemeinden sind. Und die katholische Kirche wird davon lernen müssen, wird sich belehren lassen müssen oder sie wird sehr zu leiden haben. Und es wird sehr viel Demut erfordern. Aber ich glaube tatsächlich, dass etliches von diesem radikalen Ruf in der Reformation noch nicht wirklich gehört wurde. Das sage ich nicht, dass wir eine Kirchenspaltung gebraucht hätten und dass man alles über Bord schmeißen muss. Aber diese Massivität, mit der Luther sagt, Freunde, wir müssen predigen, dass Errettung durch Jesus, durch Gnade alleine, sei ist es noch nicht angekommen überall. Und auch diese Massivität, mich hat auch die Lehre von Calvin immer wieder sehr beeindruckt, wo er sagt, diese Souveränität Gottes, dass es nicht Menschenwerk ist, dass das Wort Gottes mit Macht ergeht und der Mensch ist Hörer und Empfänger des Wortes Gottes, aber es ist nicht wie ein Monolog, so die Kirche unter anderem haben auch ein bisschen die Bibel mit dabei. Nein, in Beschlag genommen zu werden von diesem mächtigen Wort Gottes des souveränen Herrschers. Da ist Kraft drin in dieser Botschaft. Über die müssen wir nachdenken. Ist nicht alles falsch.
Das waren die grundlegenden Unterschiede zwischen den verschiedenen christlichen Auffassungen von Kirche im Vortrag Was ist Kirche aus der Lehrserie Katholisch als Fremdsprache von Dr. Johannes Hartl, der zusammen mit Leo Tanner das gleichnamige Buch verfasste. Zum Ende dieses Vortrags wies Dr. Hartl noch ergänzend darauf hin, dass bezüglich der Ämterfrage in der Kirche es sehr wichtig sei, die Gefahr der Verführung durch weltliche Macht und Geld gerade auch in der katholischen Kirche sehr ernst zu nehmen. Einen weiteren, laut Dr. Hartl ganz besonders wichtigen Punkt nannte er die Häresie der falschen Betonung. Er wies in diesem Zusammenhang auf die sogenannte Hierarchie der Wahrheiten hin, also darauf, dass manche Sachverhalte wichtiger sind für den Alltag eines Christen als andere. Zum Beispiel wies er darauf hin, dass es ein Fehler wäre, Gebote und Verbote, wie etwa die Fastengebote, prinzipiell größer zu betonen und ernster zu nehmen, als die zuallererst notwendige und wichtige, lebendige und starke Liebesbeziehung zu Gott. Ermahnungen an katholische wie auch an protestantische Christen zur Demut bildeten den Abschluss seines Vortrages, und die ganze Lehrserie Katholisch als Fremdsprache kann auf der Internetseite gebetshaus.org bezogen werden. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, können Sie sie gerne als Podcast herunterladen auf horeb.org, oder wenn Sie mittendrin hereingeschaltet haben, können Sie sie ebenfalls auch nochmal gerne ganz hören und als Alternative bei unserem CD-Dienst bestellen, ab Montag unter der Rufnummer 08328 921 120. Bei Ihnen bedankt sich fürs Zuhören ganz herzlich Leon Bichler, und ich wünsche Ihnen noch viel Freude und geistigen Gewinn mit unserem weiteren Programm.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.